ARD.
Ich finde Sarah Wagenknecht nicht schlecht, sie ist aber auch umstritten. Viele sagen ja auch, dass sie ein bisschen zu Putin hält, so wie ich das mal mitgekriegt habe. Aber was man davon alles glauben kann, keine Ahnung.
Ja, muss man halt gucken. Also ich weiß jetzt noch nicht, wer da so alles, wie viele Leute so da mittlerweile drin sind. Ich meine, neue Parteien, ja, man muss gucken, wo es hingeht, was für Vorschläge die haben letztendlich.
Noch etwas zurückhaltend, aber durchaus interessiert. So reagieren Brandenburgs Wählerinnen und Wähler auf das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik von RBB24, wo wir erstmals auf Basis solider Umfragezahlen besprechen können, wie das BSW die Brandenburger Parteienlandschaft durcheinanderwirbelt. Nur so viel aus dem Stand, ein zweistelliger Wert in der Umfrage, das macht die Landtagswahl im September besonders spannend. Außerdem schauen wir auf das geplante Schnellerbauengesetz in Berlin, das nun die Wohnungskrise lösen soll. Und wir stellen Ihnen Berlins möglicherweise fittesten Politiker vor, der aber lieber für Inhalte als seinen Körper bekannt sein will und nun stattdessen wegen möglicher AfD-Kontakte in den Schlagzeilen gelandet ist. Das alles in Spreepolitik mit Sebastian Schöbel.
Da ist auch klar, dass die Übereinstimmung mit den Grünen vielleicht nicht so groß sind wie mit anderen Parteien. Und deshalb würden wir uns wünschen, möglichst in einer Zweierkoalition zu regieren.
Umso stärker die SPD wird, umso einfacher wird es auch, eine stabile Regierung zu bilden, die weniger Partner hat.
Wer jetzt ausschließt, mit diesem oder jenem zu koalieren, es gibt ja auch welche, die sagen, mit den Grünen werden wir nicht mehr koalieren. Da sage ich wirklich Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir sehen uns alle am 22.09.
Szenen einer kaputten politischen Ehe in Brandenburg. Die beiden Generalsekretäre von CDU und SPD, Hoffmann und Kolesnik, haben den Grünen schon mal die Scheidung erklärt. Deren Fraktionschef Raschke aber warnt die beiden Koalitionspartner davor, sich zu früh auf traute Zweisamkeit einzustellen. Das sind einige der Reaktionen auf den neuen Brandenburg-Trend des RBB. Der wirklich Überraschendes liefert eine AfD mit starken Einbußen und ein Bündnis Sarah Wagenknecht mit erstaunlichem Zuspruch. Dabei hat das BSW noch nicht einmal einen Landesverband in Brandenburg. Das alles bespreche ich mit Stefanie Teißler aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Stefanie.
Hallo, grüß dich.
Lass uns erstmal kurz noch die Zahlen für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder nicht mehr im Kopf haben, durchgehen. Also wir haben die SPD stabil bei 22%, ein ganz kleines bisschen Zugewinn, aber stabil seit der letzten Umfrage, seit dem letzten Brandenburg-Trend. Die CDU und die Grünen verharren bei jeweils 18% und 8%. Da gibt es gar keine Veränderung, das also die Regierungskoalition. Und dann schauen wir auf die Opposition, die Linke weiter im Abwärtstrend, nur noch bei 6% und die Freien Wähler bei 3%, also unterhalb der 5%-Hürde, wären dann aus dem Landtag raus. Und die AfD, das ist vielleicht die eine große Überraschung dieses Brandenburg-Trends, bei 26%, minus 6 Prozentpunkte seit dem letzten Brandenburg-Trend. Und dann eben das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand mit 10%. Stefanie, erstmal, bevor wir da ins Detail gehen, überraschende Umfrage, hättest du das so erwartet?
Also ganz so überraschend ist das jetzt, glaube ich, nicht. Bei BSW hat man zum Beispiel schon auch in anderen Ländern gesehen, dass BSW da relativ hoch einsteigt. Die AfD gibt ja auch in anderen Umfragen oder bundesweit sowieso in den vergangenen Monaten leicht nach. Von daher so richtig überraschend waren die Ergebnisse jetzt nicht.
Okay, aber bei der AfD dieser starke Rückgang, zumindest da hatte ich, also ich habe da drauf geguckt und dachte mir, oh hoppla, das war jetzt nicht ganz das, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer besprochen hatten.
Naja, die Frage ist da, glaube ich, was ist denn zwischen der letzten Umfrage, die wir im September in Auftrag gegeben haben, und der jetzigen passiert? Also zum einen hatte das die Rechercheplattform Korrektiv über das Potsdamer Geheimtreffen berichtet. Also dieses Treffen, wo unter anderem AfD-Parteimitglieder, aber auch CDU-Mitglieder und Unternehmer sich getroffen hatten, um darüber zu sprechen, wie Menschen mit ausländischen Wurzeln massenhaft Deutschland verlassen müssten. Und das ist im Endeffekt ja auch schon ein Image-Schaden, wenn man so will, für die AfD gewesen. Es hatte bundesweit Demonstrationen, Proteste ausgelöst, und da war ja auch Brandenburg mit dabei. Also bis heute gibt es da ja Demonstrationen, die sich gegen rechts richten. Zum anderen sind so große Bundesthemen auch gerade abgeräumt, kann man sagen. Also es gibt keine Aufregung um sowas wie ein Gebäudeenergiegesetz, was es ja vor einem halben Jahr noch gab.
Habecks Heizhammer.
Genau, richtig. Dann sind die Bauern jetzt erstmal wieder auf dem Feld. Und die Inflation ist auch einigermaßen unten. Also da kann man sagen, da ist so ein bisschen Ruhe gefühlt gerade eingekehrt. Und es gibt eben diesen neuen Player, das BSW.
Darüber reden wir auch gleich, müssen wir auch. Aber schauen wir erstmal noch mal kurz auf die Regierungsparteien. Darf denn diese Kenia-Koalition in Brandenburg laut unserem aktuellen Brandenburg-Trend und laut den Befragten weitermachen? Muss sie vielleicht auch weitermachen? Wir hatten hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass so richtig die Stimmung ja nicht euphorisch ist gerade.
Genau, also da kann man, glaube ich, einmal auf die Zahlen schauen. Ein klarer Auftrag sieht auf jeden Fall anders aus. Aber ja, zusammen haben die drei Parteien, SPD, CDU und Grüne, zusammen immer noch mehr Zustimmung als die anderen Parteien zusammen. Die Zahlen hast du ja gerade genannt. Die würden bei 48% Zustimmung landen. Das sind nicht über 50%, aber dann kann man die sonstigen noch rausrechnen. Und dann würde man bei den Sitzen wahrscheinlich schon auf eine knappe Mehrheit kommen. Also rechnerisch ist Kenia schon weiter möglich und von den Zahlen kann man dann aber auch noch quasi auf das Gefühl schauen. Beliebt ist die Kenia-Regierung hier jetzt auch eher so, naja, also nur 41% sagen, dass sie sehr oder eher zufrieden sind mit der Landesregierung. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als noch bei der letzten Umfrage, aber immer noch eine Mehrheit sagt, 54%, sie sind weniger oder auch gar nicht zufrieden mit der Landesregierung.
Interessanterweise, Dietmar Woidkes Zahlen verbessern sich aber. Also er als Person ist beliebter als seine Regierung sozusagen.
Genau, das kann man so sagen. Also 51% sagen, wenn sie den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, sie würden Dietmar Woidke wählen. Und es ist einfach so, dass zum Beispiel Partei- oder Fraktionschefs, Chefinnen bei den Brandenburger Parteien jetzt hier nicht so wahnsinnig bekannt sind. Also wenn wir uns jetzt Jan Redmann anschauen, nur 7%, also das ist der Fraktionschef und Parteichef der CDU in Brandenburg, nur 7% sagen, dass sie ihn direkt wählen würden.
Jan Redmann hat ja zuletzt ganz schön, ich sag mal, zumindest medial auch versucht, sich im Wahlkampf abzusetzen, auch von den eigenen Koalitionspartnern. Dietmar Woidke hält sich da so ein bisschen zurück, oder? Also der verschärft den Ton Richtung Wahlkampf noch nicht so sehr, wie es zum Beispiel Redmann von der CDU tut.
Also Redmann, ja, der macht das schon im Besonderen, muss man sagen. Aber es ist auch so, dass die Stimmung an sich ist ja jetzt gerade nicht wahnsinnig super in der Kenia-Koalition. Also Euphorie sieht da einfach anders aus. Und das spiegeln eigentlich alle drei nach außen. Also es gibt ja viele Themen, die Agrarkürzungen, der verzögerte Klimaplan oder jetzt die Bezahlkarte für Asylsuchende, Cannabis-Legalisierung. Also da versucht schon jeder irgendwie Terrain für sich irgendwie zu sichern. Und da geht es auch im Prinzip, also es geht SPD gegen Grüne, Grüne gegen CDU, CDU gegen Grüne. Also da hat eigentlich jeder auch schon mal in den letzten Wochen so eine kleine Feder ausgefochten.
Und jetzt ist genau das dann natürlich dann die Situation, gerade auch so eine Umfrage zu schauen, was ist denn sonst noch möglich an Kombinationen? Welche anderen Koalitionsmöglichkeiten gäbe es denn theoretisch? Und da fällt die Ausbeute nicht besonders üppig aus, oder? Also wenn ich jetzt hier auf die Zahlen gucke, so viele Alternativen gibt es gar nicht.
Naja, also rechnerisch gibt es schon andere Optionen. Ne? Also SPD, CDU und BSW hätten zum Beispiel eine Mehrheit. Man könnte sich auch eine Viererkoalition vorstellen. Vielleicht SPD, Grüne, Linke und BSW, die könnten eine knappe Mehrheit haben. AfD und SPD hätten laut unserer Umfrage eine Mehrheit. Aber dann sieht man dann eben auch schon, dann wird es auch langsam beliebig. Also da geht es quasi nur noch nach den Zahlen. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind halt nicht realistisch, weil bis auf BSW haben die anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD eigentlich kategorisch ausgeschlossen.
Zumal wir ja beim BSW, zumindest in Brandenburg, noch gar nicht wirklich wissen, wer da jetzt eigentlich dabei ist. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, es gibt auch noch gar keinen Landesverband. Der Kollege Thomas Bittner aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam hat es als Phantom beschrieben.
Genau, das geht quasi um, fasziniert mögliche Wählerinnen und Wähler und verunsichert mögliche politische Mitstreiter. Du hast es gesagt, also es gibt in Brandenburg keinen Landesverband. Es gibt immer noch wahrscheinlich wenige Mitglieder und dementsprechend gibt es ja auch kein Wahlpersonal. Also es gibt keine Gesichter, die dahinter stehen für deren Politik und es gibt eben auch kein Wahlprogramm. Also im Prinzip ist die Partei hier in Brandenburg noch nicht existent und deswegen ist ja auch vollkommen unklar, was man da eigentlich wählen würde. Aber da sieht man dann auch, dass so eine Umfrage halt ein Stimmungstest ist und noch keine Prognose für Wahlergebnisse. Denn es ist die andere Frage, was man wirklich ankreuzt, wenn man erstmal in der Wahlkabine ist. Und von daher sind das eher so Vorschusslorbeeren, ja, also für das, was die Partei denn mal sein könnte.
Aber wir haben ja dank dieser Umfrage auch ein bisschen auch einen Eindruck davon, von wo aus das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, Unterstützung bekommen könnte. Und da ist tatsächlich ganz faszinierend die Antwort der Befragten auf die Frage, ob sie es gut finden, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht überhaupt in der politischen Landschaft existiert. Und da war der größte Zuspruch tatsächlich unter natürlich Leuten, die das BSW toll finden oder da Mitglied sind, aber vor allem unter AfD-Mitgliedern.
Ja, das stimmt, ist aber auch kein neuer Befund. Also wir hatten auch bei einer letzten Umfrage schon ähnliche Befunde da gehabt. Und so ganz generell muss man ja sagen, dass ungefähr eine knappe Hälfte quasi es gut findet, dass das BSW da ein Angebot macht. Woher jetzt diese 10% für das BSW genau kommen, das kann man aus der Umfrage so aber auch nicht ablesen. Also das muss man ein bisschen, sage ich mal, interpretieren und mit Vorsicht genießen. Aber es spricht schon einiges dafür, dass auch ein guter Teil von denen kommt, die sagen, sie würden eigentlich AfD wählen. Zum einen, weil die natürlich am stärksten verloren haben, 6 Prozentpunkte, das ist schon auffällig. Hm. Und zum anderen, weil die, sag ich mal, potenziellen AfD- und BSW-Wählerinnen und Wähler bei einigen Fragen auch schon ähnlich ticken. Also sie gehören zum Beispiel zu denen, die am unzufriedensten sind mit der Landesregierung.
Dann schauen wir auf die AfD, die stärkste Kraft in Brandenburg, auch in dieser Umfrage. Und trotzdem verliert sie stark, 6%, mehr als 6 Prozentpunkte, mehr als alle anderen Parteien. Wie lässt sich das denn irgendwie erklären? Sind das diese, wie du schon angesprochen hast, Enthüllungen des Netzwerks Korrektiv oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter?
Ich würde es auf diese drei Dinge zurückführen. Sind diese Enthüllungen zu dem Potsdamer Geheimtreffen. Das hat der AfD geschadet, wenn auch jetzt nicht so massiv, wie sich vielleicht die Leute das erhofft haben, die gegen rechts und teilweise auch konkret gegen die AfD auf die Straße gegangen sind. Dann die Frage nach den Bundesthemen. Es ist gerade einfach ein etwas ruhigeres Fahrwasser, in dem wir uns bewegen. Klammer auf, das kann sich aber natürlich auch schnell wieder ändern. Und BSW ist eben dazugekommen.
Muss sich denn die AfD dann in diesem Wahljahr Sorgen machen, dass eventuell sogar Platz 1 in Gefahr gerät, wenn da noch mehr Leute, mehr potenzielle Wähler rübergehen, vor allem zum Bündnis Sahra Wagenknecht? Oder ist damit zu rechnen, dass die AfD dann bei der Landtagswahl im September dann doch als weiterhin stärkste Kraft durchs Ziel geht?
Also auch das, klar, ist wieder Glaskugel. Aber ich glaube, was zumindest unangetastet ist, ist, dass sie wahrscheinlich größte Oppositionsfraktion werden können wieder. Und man muss ja auch sagen, ja, sie haben 6 Prozentpunkte verloren, aber sie sind ja nach wie vor die stärkste Kraft. Also sie sind immer noch vor der SPD, 4 Prozentpunkte vor der SPD. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sie mehr Abgeordnete in den Landtag schicken können. Und was man auch noch beachten muss, in den Wahlkreisen wird ja auch mit der Zweitstimme noch direkt gewählt. Und da ist ja auch die Frage, wie viele Direktmandate kann die AfD da holen? Wird es im Ende sogar eine Ausgleichsregelung geben müssen? Also wird es da Ausgleichsmandate geben? Also es kann schon sein, dass sie jetzt in der Umfrage verloren hat. Aber im Vergleich auch zur letzten Wahl hat sie immer noch gewonnen.
Die Brandenburger AfD gilt ja als radikaler als zum Beispiel die Berliner AfD. Glaubst du, dass die jetzt im Wahljahr dann nochmal ihren Kurs verschärfen, also noch weiter nach rechts rücken? Oder könnte da eher die Gegenreaktion Wirklichkeit werden, dass sie versuchen, gemäßigter aufzutreten, um mehr Wählerinnen und Wähler anzulocken? Denn offenbar in ihrem eigenen Lager haben sie ja jetzt einen möglichen Konkurrenten auch mit dem BSW.
Sie haben aber auch einen festen Wähler- und Wählerinnenstamm inzwischen sich erarbeitet. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt da irgendwie gezwungen fühlen, gemäßigter in dem Sinne im Ton aufzutreten. Dazu haben sie eigentlich auch keinen Grund, weil sie sind mit den scharfen Tönen eigentlich immer ganz gut gefahren. Was eher sein könnte, ist, dass die Rhetorik der AfD gegen ihre politischen Gegner, also die anderen Parteien, eher noch schriller wird. Da ist es ja oft so, je schriller, desto besser kommt das bei den eigenen Leuten auch an.
Schauen wir zum Schluss noch auf die Freien Wähler. Die rutschen auf 3% und damit unter die 5%-Hürde, müssen sich also Sorgen machen, überhaupt noch im Landtag zu sitzen. Geraten die da gerade so ein bisschen zwischen die Mühlen bei der ganzen Wählerwanderung, dass mit dem BSW ein neues Angebot da ist, dass die AfD so stark ist? dass die so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit rutschen?
Also, dass sie zwischen die Mühlen geraten, das kann man auf jeden Fall vermuten, denn auch die Wählerinnen und Wähler der Freien Wähler hatten bei unserer letzten Umfrage auch schon gesagt, dass sie es quasi gut fänden, wenn es so ein Angebot gäbe, das BSW da macht. Jetzt sind sie unter die 5%-Hürde gerutscht. Wie gesagt, 6 Monate sind noch, da kann noch einiges passieren. Und es gibt ja auch eine Sonderregelung, also ähnlich wie im Bundestag. Das heißt, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin seinen Wahlkreis direkt holt, dann bekommen sie trotzdem ihren prozentigen Anteil an Sitzen. Also dann würden trotzdem 3% plus minus wahrscheinlich 3 Sitze an die Freien Wähler gehen. Also ich würde sagen, es ist zumindest zu früh zu sagen, da jetzt gar nicht mehr mit den Freien Wählern zu rechnen.
Abschließend die Frage, Stefanie, mit dem BSW kommt also noch ein neuer Player dazu in Brandenburg in der politischen Landschaft. Steuert da Brandenburg auch aufgrund der Umfragewerte, die uns jetzt vorliegen, auf so eine Zukunft zu, wo man nicht mehr nur über Dreierkoalitionen redet, was die Regierung angeht, was die Regierungsbildung angeht, sondern dass man inzwischen auch von Viererkoalitionen fast ausgehen muss, weil es einfach für kleinere Bündnisse nicht mehr reicht, solange eben die Parteien dabei bleiben, mit der AfD nicht zusammenzuarbeiten?
Also jetzt nach dieser Umfrage würde es ja noch reichen für die jetzige Koalition. Und das sind ja 3 Partner. Ich glaube, dass jetzt in anderen Bundesländern...
Die aber nicht mehr wollen.
Naja, aber das ist ein halbes Jahr vor der Wahl. Es ist die Frage, wenn es ein Angebot gibt, ob dann wirklich alle 3 sagen würden, nee, das machen wir nie wieder. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Genau, ich glaube, andere Bundesländer, die haben es teilweise schwerer, weil es auch noch weniger Optionen gibt an anderen kleinen Parteien, die es jetzt zumindest laut den Umfragen gerade noch in die Landtage reinschaffen. Aber klar, mit dieser Option, dass es vielleicht nicht ohne eine Viererkoalition oder dass es zumindest eine Möglichkeit ist, mit der müssen sich die einzelnen Parteien auseinandersetzen.
Sagt Stefanie Teisler aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Ich danke dir für die Einschätzungen und das wird auf jeden Fall im Wahljahr sind ja immer spannend, aber ein besonders spannendes Wahljahr in Brandenburg. Da schauen wir dann, je näher es an den Wahlterminen rückt, umso intensiver natürlich drauf mit euch. Da freue ich mich schon drauf. Und mal schauen, vielleicht gründet ihr das BSW jetzt dann tatsächlich auch mal einen Landesverband in Brandenburg. Das wäre schon auch eine wichtige Voraussetzung. Sonst wird es schwierig mit der Landtagswahl im September.
So kann man das sagen.
Ich danke dir.
Tschüss.
Erst diese Woche hat die Baubranche wieder Alarm geschlagen. Der Wohnungsneubau stecke tief in der Krise, heißt es. Dafür wurden 2 neue Studien vorgestellt. Fazit: deutschlandweit fehlen hunderttausende Wohnungen, doch die Investitionen in den Wohnungsbau gehen zurück. Es wird einfach zu wenig gebaut, unter anderem wegen der hohen Baukosten und wegen zu vielen Vorgaben. Die Branche fordert deswegen massive öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe und natürlich weniger Auflagen. Passenderweise hat der schwarz-rote Senat in Berlin diese Woche sein Schneller-Bauen-Gesetz vorgestellt. Thorsten Gabriel, unser Experte für Stadtentwicklung, hat es sich angeschaut. Grüß dich, Thorsten.
Hallo.
Kurz zur Einordnung, die Bauordnung wurde ja schon angepasst. Da ging es vor allem um eine Entschlackung. Dachausbau wurde erleichtert, genauso wie das Bauen mit Holz. Und es gibt noch ein paar Genehmigungen, weniger zum Beispiel bei Häusern des gleichen Typs, diese Typenbaugenehmigungen. Aber jetzt dieses Schneller-Bauen-Gesetz, was soll denn das jetzt eigentlich verbessern?
Das Schneller-Bauen-Gesetz soll nochmal viel grundsätzlicher rangehen. Also ja, auch die Bauordnung wird nochmal angefasst werden dabei, aber das ist nur ein Gesetz von insgesamt, ich habe die Zahl jetzt vergessen, ich glaube es sind 9 Landesgesetze, die angefasst werden und fast 50 Änderungen, die da vollzogen werden. Man nennt das dann Artikelgesetz. Das Schneller-Bauen-Gesetz besteht aus einzelnen Artikeln und die sagen, ändere mal hier dies und ändere mal hier das und dann soll daraus ein großes Ganzes werden. Im Kern geht es darum, dass man durchaus auch in der Baubranche, aber auch bei anderen, die mit dem Bauen zu tun haben, abgefragt hat, was würdet ihr euch denn wünschen? So ein bisschen wünscht ihr was? Da sind über 700 Vorschläge eingegangen und ich glaube, um die 70 oder so sind letztendlich in irgendeiner Form umgesetzt worden jetzt oder sollen umgesetzt werden, muss man immer sagen. Das ist ja ein parlamentarischer Prozess, der dann auch folgt. Da geht es eben genau darum, wie kann die Verwaltung möglicherweise schneller sein? Wie können auch Akteure manchmal weniger aneinander vorbeireden oder überhaupt miteinander reden? Manchmal denkt man immer, wie kann das sein, dass das eigentlich nicht der Fall ist? Mhm. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer erinnert, wir hatten bei uns zu Hause neulich große Bauarbeiten, weil ein Dachgeschoss in unserem Mietshaus oben drauf gesetzt wurde. Also wir sind als Mieter sozusagen betroffen gewesen und wenn ich jetzt überlege, was in den 2 Jahren da alles nicht funktioniert hat, weil Baufirmen nicht miteinander geredet hat, dann kriegt man erstens ein Gefühl dafür, warum der Flughafen BER so lange gebraucht hat. Und zum anderen aber merkt man dann eben auch, wie wichtig eine gute Koordination ist. Also deswegen finde ich ja, das, was da jetzt angepackt wird, dass man auch sagt, die Verwaltung muss schneller werden, das ist sicherlich ein Aspekt, aber es ist nicht alles. Also die Branche, das nehme ich auch immer wieder wahr, ist eben auch vom Arbeitskräftemangel betroffen und eben auch von fehlenden Materialien, all das, was wir mit den globalen Krisen verbinden. Und so ein bisschen sagt man dann, na dann muss wenigstens der Staat funktionieren.
Jetzt geht es ja beim schneller Bauen darum, dass der Staat im Prinzip die Rahmenbedingungen nochmal anpasst, ein bisschen freundlicher macht für die Baufirmen. Wo genau setzt denn da Schwarz-Rot an? Was sind deren Konzepte oder wo glauben Sie, dass wir schneller werden müssen? Man kann ja unterschiedliche Stellschrauben dafür anfassen.
Es sind unterschiedliche und es werden noch ganz unterschiedliche angefasst. Baufirmen klagen darüber, dass wenn sie eine Genehmigung beantragen, um eine Baustelle auf öffentlichem Straßenland einzurichten, was ja im Normalfall der Fall sein muss, weil wenn man ein Haus baut, dann ragt das in irgendeiner Weise auf das öffentliche Gebiet raus, dann kann das bislang gut mal bis zu einem Jahr dauern, bis man dafür eine Genehmigung hat. Das ist natürlich, Zeit ist Geld. Also das kostet massiv die Unternehmen, wenn sie dann lange warten müssen. Da will man jetzt ran und will sagen, okay, wir können das nicht ganz genehmigungsfrei stellen. Das war eigentlich der Wunsch der Wirtschaft zu sagen, wir würden einfach gerne Baustellen hinsetzen, wo wir gerne wollen. So, das geht nicht. Aber wir verankern, dass das vorrangig in den Behörden behandelt wird. Wie hart das dann nachher ist, muss man mal sehen. Aber auch das ist so eine Sache, wo ich dann denke, ja klar, eigentlich doch einleuchtend, warum macht man es nicht schon längst? An anderen Stellen geht es darum, dass einfach Fristen gesetzt werden, wenn Ämter miteinander kommunizieren für so eine Baugenehmigung, dass gesagt wird, ihr müsst innerhalb einer bestimmten Frist antworten. Gab es bislang auch nicht. Oder es gab Fristen, die so weit gefasst waren, dass man gesagt hat, okay, das hält einfach den Betrieb auch zu lange auf. Und dann, darauf werden wir sicherlich auch zu sprechen kommen, natürlich der ganz große Bereich, die Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden. Denn das ist ja immer wieder das große Streitthema, die Zauneidechse, die Kreuzkröte oder was da alles so kreucht und fleucht, die angeblich das Bauen doch so verkompliziert.
Wir haben ja diese Woche gelernt aus berufenem Munde, dass teilweise bei dieser Umweltprüfung für Bauvorhaben dann wirklich teilweise auch ein bisschen absurd quasi chronologisch vorgegangen wird. Es wird erst nach einem gefährdeten Tier gesucht, dann wird das umgesiedelt und dann stellt man bei der nächsten Prüfung fest, dass da noch eins ist, statt einfach parallel nach allem zu suchen, was im Weg sein könnte und sich dann darum zu kümmern. Und das ziehe dann alles in die Länge. Das ist dann wahrscheinlich genau der Bereich, der gemeint ist, oder? Dass man sagt, bei den Umweltauflagen speckt man ab.
Genau. Und das ist das große Streitthema. Natürlich kann man sich vorstellen, wenn davon die Rede ist, man will irgendwie beim Umweltschutz irgendwie was zurückfahren, dann läuten bei vielen die Alarmglocken. Und man muss ja auch sagen, zu Recht. Denn ich meine, gerade wenn wir uns über Klimaschutz unterhalten, dann ist natürlich jedes Stück grün und auch jede Art. Wir wissen, wie viele Arten jeden Tag im Grunde aussterben. Dann ist das ja durchaus berechtigt zu sagen, Moment mal, Wohnungsbau hat seine Berechtigung, aber beschneiden wir uns da nicht auch unsere eigene Lebensvielfalt an der Stelle, die wir brauchen. So, der Bausenator hat in den vergangenen Wochen, Christian Gäbler, versucht, die Wogen zu glätten, indem er immer wieder darauf hingewiesen hat, zu sagen, wir fahren hier nichts zurück, was irgendwie bundesweiter Standard ist. Berlin hat aber in seiner Bauordnung bisher bestimmte Vorgaben drin, bei denen aus seiner Sicht, auch aus Sicht der CDU und überhaupt der Regierung oder der Wirtschaft, eben sagen wir mal, eine Schippe draufgelegt wurde, die aus deren Sicht den Bau eher behindert und das Ganze verzögert. Und das will man halt so auf ein bundesweit übliches, gängiges Niveau zurückfahren. Das sehen natürlich die Naturschutzverbände ganz anders, weil sie auch gerne sagen, Berlin ist an manchen Stellen eben auch Vorreiter, was Umweltschutz angeht. Und wenn man da jetzt wieder einen Schritt zurück macht, ist das eigentlich von Benachteiligung. Und sie sagen auch viel eher, das Problem sei doch gar nicht so sehr, dass man an bestimmten Stellen sich für bedrohte Arten oder anderes einsetze, sondern die Frage ist, wann kümmern sich die Leute eigentlich um den Artenschutz? Das muss eigentlich ganz am Anfang stehen, weil dann kann man viele Probleme frühzeitig klären und nicht erst, wenn das Projekt so weit gediehen ist, dass dann erst die Klagen kommen und die Umweltverbände sagen, nee, so geht das nicht, sondern dass man sich frühzeitig drum kümmert.
Du hast ihn angesprochen, Christian Gäbler, den Bausenator. Wir hören mal kurz rein, wie er das kurz zusammengefasst beschrieben hat, was dieses Schneller-Bauen-Gesetz eigentlich regeln soll.
Wir wollen vor allen Dingen Prozesse besser strukturieren, wir wollen sie berechenbarer machen und wir wollen einheitliche Kriterien anwenden, um in Berlin Bauen schneller voranzubringen und schneller zu Entscheidungen zu kommen.
Und dazu muss man sagen, dass die Umweltschutzorganisationen, die du auch schon angesprochen hast, natürlich auch nicht ganz zu Unrecht sagen, ja Moment mal, ihr wollt jetzt hier beim Umweltschutz ein bisschen effektiver werden, aber jedes Mal, wenn wir geklagt haben bei solchen Bauprojekten, dann haben wir am Ende eigentlich auch Recht bekommen. Das heißt, das, was da gelaufen ist, war halt dann auch nicht rechtmäßig.
Genau, also das war auch so ein netter Battle anzusehen, weil Christian Gäbler dann schon die Keule geschwungen hat, gesagt hat, das Naturschutzrecht, sage ich jetzt mal verkürzt, das wurde zum Teil auch von Verbänden missbraucht oder missbräuchlich verwendet. Harter Vorwurf nach dem Motto, um Projekte zu versuchen zu verhindern. So, und da konnten sie dann natürlich den Punkt zurückgeben und konnten sagen, nein, Moment mal, aber wenn man klagt und bekommt Recht, dann kann das... Das ist so ein bisschen so, ich fühlte mich sofort erinnert, es gab Leute, die haben der CDU den Vorwurf gemacht, dass sie gegen den Mietendeckel in Berlin geklagt hätten. Das Bundesverfassungsgericht hat den ja abgeräumt als verfassungswidrig und dann der CDU über den Vorwurf gemacht haben, sie seien die Unsozialen gewesen, weil sie dagegen geklagt hätten. Also
wenn man klagt und Recht bekommt,
das ist
hat
halt
man Recht.
Ja, eben.
Genau, also diese Diskussion geht auf jeden Fall weiter. Mal so insgesamt eingeschätzt, kann man schon auch sagen, dass Schwarz-Rot jetzt hier mit diesem Schneller-Bauen-Gesetz tatsächlich auch ein bisschen diese vor allem von den Grünen geprägte Baupolitik der letzten Jahre dann versucht abzuräumen?
So ein bisschen schon. Also ich nehme es durchaus auch einem regierenden Bürgermeister Kai Wegner und auch einem Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler ab, dass sie nicht im Sinn haben, irgendwie jetzt hier wirklich am Umweltschutz massiv zu sparen, sondern bei denen herrscht, das ist ja die große Überschrift der Koalition, dieser Pragmatismus. Also wir müssen halt gucken, dass wir zu einer praktikablen Lösung kommen. So, ob man dabei immer mitunter übers Ziel hinausschießt, steht auf einem anderen Blatt, aber insofern, ja, man geht so ein bisschen weg von dem, aber wir müssen hier unbedingt noch eine Vorgabe einziehen und da noch eine Vorgabe. Ich mache nur mal ein Fragezeichen dahinter, ob das so schnell dann wirklich zu Erfolgen führt.
Wir werden auf jeden Fall schauen, auch ob die Rücknahme oder die effizienteren Umweltauflagen, vielleicht auch die ein bisschen der Baubranche entgegenkommen, dazu führen, dass andere Dinge, über die wir ja hier auch schon gesprochen haben, nämlich zum Beispiel die Schwammstadt, das Schwammstadtkonzept, dass wir Regenwasser speichern, dass wir uns stärker auf den Klimawandel einstellen, auch im Bauen, ob das dann ein Stück weit zurückgedreht wird und dann spätestens in ein paar Jahren reden wir darüber, oh hoppla, wir haben hier keine schattigen Flächen mehr, wir haben zu wenig Grün in der Stadt. Wir halten die Klimaschutzauflagen auch gar nicht mehr ein.
Genau, das muss man sehen. Also es ist ja so, dass es nach wie vor solche Vorgaben auch gibt. Die sieht auch die Musterbauordnung des Bundes vor. Es ist nicht so, dass quasi da in der Hinsicht gar nichts mehr getan wird. Ich glaube, es ist auch allen so als grundsätzliches Mantra verinnerlicht, wenn es irgendwie geht, sollen eigentlich keine neuen Flächen mehr versiegelt werden, sondern man muss schon gucken, wie kann man es im Bestand hinkriegen durch Aufstockung und möglicherweise an Stellen, wo eh schon versiegelte Flächen sind. Das ist schon vorhanden, aber ja, man wird jetzt erstmal sehen, überhaupt wie die Branche damit umgeht. Vor allen Dingen, glaube ich, wird sich dann erst zeigen, ob das dann wirklich der große Hemmschuh war oder ob nicht die wirklichen Probleme dann doch eher im Globalen lagen, nämlich in der Krise, was die Materialbeschaffung angeht, was den Arbeitskräftemangel angeht
und Zinsen.
Die Zinsen vor allen Dingen, dass es eben auch zum Teil einfach schlichtweg für private Unternehmen nicht mehr so richtig attraktiv ist zu bauen. So, und ob damit jetzt sozusagen die berühmte Handbremse gelöst wurde, muss man erstmal abwarten.
Und faszinierenderweise finde ich ja, muss man auch darauf hinweisen, dass dieses milliardenschwere Investitionsprogramm, das sich die Baubranche ja diese Woche erst wieder gewünscht hat, solche Investitionspläne, das hört man in der Regel eher aus dem linken politischen Lager, wo es dann heißt, ja, der Staat muss ganz viel Geld in die Hand nehmen. Das wiederum clasht natürlich ein bisschen mit den finanzpolitischen Vorstellungen, vor allem der FDP, das wissen wir, aber auch ein Teil natürlich der CDU, die jetzt sagen, wir haben hier keine Pläne irgendwie, weiß ich nicht, auch auf kommunaler Ebene Milliarden in die Hand zu nehmen, aus den öffentlichen Schatullen, um den Wohnungsbau anzukurbeln.
Ja, also bei der CDU ist das durchaus ja seit langem ein Thema, dass man sagt, man muss natürlich öffentliches Geld in die Hand nehmen, um, was weiß ich, wir haben viel über Schulsanierung auch schon mal gesprochen oder andere Infrastrukturthemen, dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Ja, ich glaube, wenn man so auf die Linie der FDP schaut, die den Staat gerne raushalten will, da gibt es, glaube ich, ja auch Gegenbeispiele. Also es sind ja auch Banken mit großen Milliardensummen gerettet worden. Und immer dann auch, wo die Wirtschaft in Not gerät, da wird ja durchaus auch der Ruf nach dem Staat auch von den Wirtschaftsliberalen eher lauter.
Dann abschließend noch eine Frage, die mich vor allem persönlich so ein bisschen interessiert, ist diese Stadtästhetik. Wie entwickelt sich so eine Stadt eigentlich, auch architektonisch? Da gibt es ein paar Ecken in Berlin, da ist es schön, da geht man gerne hin, und da gibt es ein paar Ecken, die gelten als abschreckendes Beispiel. Ein Teil dieses Schneller-Bauen-Gesetzes und auch der abgespeckten Bauordnung ist ja diese Typenbaugenehmigung. Ja. Das heißt, Häuser, die quasi alle vom gleichen Typ sind, das, da muss man ein Projekt muss man dann quasi genehmigen lassen und die Nachbarprojekte sind dann quasi automatisch genehmigt. Könnte das eventuell dazu führen, dass wir mehr von diesen riesigen, recht gleichförmigen Bauprojekten erleben in der Stadt, wo man halt einfach, ich weiß mal, eine ganze Handvoll Häuser, die ähnlich aussehen.
So Plattenbau.
Moderner Plattenbau.
Kann, muss aber nicht sein. Also wenn man jetzt natürlich ganz sparsam denkt, dann wird immer irgendetwas draus, was sehr quaderförmig und hingeklotzt buchstäblich aussieht. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, gerade die Typenbaugenehmigungen ermöglichen dann auch möglicherweise einen etwas höheren Standard, weil man eben nur einmal eine Genehmigung für das Ganze braucht und das nicht durch an jedem Standort, an dem man das tun will, was Geld kostet. Also da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Ich glaube, das ist unterm Strich dann auch wieder eher eine ästhetische Frage und da sind eben einige durchaus eben so Quader verliebt und stellen dann gerne Klötze hin. Das ist, glaube ich, so und daran ändert jetzt die Typenbaugenehmigung vermutlich auch nicht so viel.
Hoffen wir einfach, dass sie dann bei den nächsten Bauprojekten auch nicht vergessen, dass da noch ein kleines bisschen Grün drumherum vielleicht noch irgendwo Platz hat. Vielleicht ein Baum oder ein Strauch. Thorsten, ich danke dir erstmal soweit. Wir werden das Schneller-Bauen-Gesetz im Blick behalten, denn es ist ja nicht durch, es ist ja noch nicht beschlossen.
Genau, das ist jetzt erstmal ist an die Verbände gegangen, dann dürfen die nochmal sagen, was sie davon halten. Dann will es der Senat vor der Sommerpause das erste Mal beschließen. Dann geht es an den Rat der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dann dürfen die Bezirke also was dazu sagen. Dann ist erstmal Sommerpause. Dann beschließt der Senat ein zweites Mal, dann geht es ins Abgeordnetenhaus, dann beraten die, die Abgeordneten und dann, wenn alles gut läuft, kann es zum Ende des Jahres verabschiedet werden, mutmaßlich letzte Sitzung im Dezember und dann tritt es zum neuen Jahr in Kraft.
Dann bist du hiermit schon mal für den Dezember gebucht, hier bei unserem Podcast Sprechpolitik, dann reden wir dann über das Schneller-Bauen-Gesetz abschließend.
Sehr gern.
Danke dir. Kennen Sie Hantel Harry?
Nein.
Harry.
Nicht Hantel Harry.
Kennen Sie Hantel Harry?
Harry.
Nochmal. Kennen Sie Hantel Harry? Nein, kein neuer Influencer auf dem Markt der eitlen Fitness-TikToker, sondern Berlins spannendste politische Personalie im Moment. Also zumindest, wenn man skurrile bis abseitige Personalien mag. Hantel Harry heißt mit bürgerlichem Namen Harald Burkhardt, ist Chef der Berliner Jungen Union, beziehungsweise er sagt, dass er es ist. Nicht alle in der CDU halten ihn für legitim gewählt. Und nun soll dieser Hantel Harry in seiner Vergangenheit auch noch AfD-Mitglied gewesen sein, was aber irgendwie auch es kompliziert ist. Meine Kollegin Sabine Müller schaut für uns auf die CDU zuletzt auffallend häufig auf problematische Parteimitglieder, etwa Ex-Senator Peter Kurt und seine Soirees mit Rechtsextremen. Hallo Sabine.
Hallo Sebastian.
Jetzt also Hantel Harry. Wer ist Hantel Harry?
Ich glaube, wir müssen mal mit diesem Spitznamen anfangen. Den hat er vom Boulevard bekommen, weil er sich früher auf seinem Instagram-Konto öfter mal mit nacktem Oberkörper sehr durchtrainiert gezeigt hat. Das hatte er eigentlich eingestellt, war total seriös. Aber gerade ziemlich aktuell neues Foto aus einem Umkleideraum im Fitnessstudio. Er sagt aber dann dazu, alle, die ihn Hantel-Harry nennen, die sollten noch mal selbst ein Fitness-Selfie posten und sagt, dafür interessieren sich die Menschen noch gar nicht, die wollen keinen Zirkus, die wollen irgendwie sachliche Debatten. Also wenn wir jetzt weiterreden über Hantel-Harry, kommen wir, glaube ich, beide hier in Probleme, Sebastian.
Okay, also nichts sagt, ich bin kein Fitness-Influencer und nennt mich nicht Hantel-Harry wie ein oberkörperfreies Foto aus dem Umkleideraum.
Genau, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt damit mal sein, oder? Gut. Also der Mann ist 28, der ist Jurastudent, der bereitet sich gerade aufs Staatsexamen offenbar vor und deshalb, sagt zumindest sein Anwalt, hat er auch vorübergehend die Amtsgeschäfte bei der JU an seine Vize übergeben, Betonung auf vorübergehend. In der Berliner CDU gibt es aber sehr viele, die, glaube ich, sehr glücklich wären, nicht nur glaube ich, die wirklich sehr glücklich wären, wenn Harald Burkhardt nicht mehr wiederkommen würde. Die komplette Landesführung hält ihn tatsächlich nicht für rechtmäßig gewählt auf diesem Online-Parteitag im vergangenen Sommer. Und auch sonst sorgt der Mann ja regelmäßig für Negativschlagzeilen. Da gab es das Straßenfest, wo er irgendwie mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner aneinander geraten ist. Da gibt es zwei Geschichten. Also entweder hat Wegner ihn verbal angegriffen und dann mussten dann hat er einen Schlag in den Rücken bekommen, der Harald Burkhardt. Oder Harald Burkhardt hat Wegner bedrängt und deswegen mussten die Personenschützer eingreifen. Der eben schon erwähnte Ex-Finanzsenator Peter Kurt, mit dem war er gut bekannt, war auch auf dessen Terrasse und so weiter. Also nicht bei dieser Geschichte im letzten Sommer, soweit wir wissen, aber bei anderen Geschichten. Und dann Anfang des Jahres kam auch noch raus, er hat während der Corona-Zeit, also war schon ein bisschen her, das wurde da offensichtlich gezielt nochmal hochgebracht, unter anderem Posts geteilt mit so verfremdeten Filmplakaten, unter anderem eins, wo Angela Merkel, Film Der Untergang, dann als Adolf Hitler zu sehen war. Also der Mann hat eine ganze Latte von Problemen an der Hacke.
Und jetzt eben was Neues, nämlich es ist plötzlich die Information aufgetaucht, medial, in der Taz, glaube ich, zum allerersten Mal berichtet, dass er wohl Mitglied der AfD gewesen sein soll. Was steckt da jetzt dahinter?
Genau, die Taz hat das am Montagabend berichtet und zwar unter Berufung auf Unterlagen, die sie bekommen hat von der Antifa in Freiburg. Das ist eine Gruppe, die sich wirklich gut auskennen. Also ich habe auch lange mit denen geredet die Woche, die sich wirklich gut auskennen insgesamt, was Rechtsextremismus und so in Deutschland angeht. Und die haben einen Datensatz, den konnte ich mir dann auch angucken. Das sieht so aus wie ein Eintrag aus einer parteiinternen Datenbank. Da taucht der Name Harald Burkhardt auf, da taucht eine Mitgliedsnummer auf, da taucht ein Geburtsdatum auf, da tauchen auch E-Mail-Adressen auf. Und wenn man all das zusammenfügt, dann sieht das tatsächlich so aus, als sei Harald Burkhardt, Geburtsdatum stimmt überein, E-Mail-Adresse stimmt auch überein, als sei der Mitglied der Partei gewesen.
Das muss man dazu sagen, Freiburg, weil er damals in Baden-Württemberg lebte.
Baden-Baden-Rastatt, genau, ist der AfD-Kreisverband, in dem er angeblich Mitglied gewesen sein soll. Harald Burkhardt bestreitet das, hat das auch gegenüber der Taz sofort bestritten. Was man, glaube ich, sagen muss, also ich will gar keine große Kollegenschelte betreiben, aber die Taz hat es allein auf diese Quelle erstmal begründet, hat dann von Burkhardt sich sagen lassen, nein, stimmt nicht. Es wurde dann in den nächsten Tagen von mir und von anderen viel rumtelefoniert. Also die Bundes-AfD sagt, wir finden überhaupt nichts in unseren Unterlagen dazu, dass dieser Mensch jemals bei uns Mitglied war. Die AfD in Baden-Baden-Rastatt, wo ich mit dem Kurschef gesprochen habe, der sagt, doch, das stimmt schon. Die haben aber keinerlei Beweise dafür vorlegen können. Also es hieß dann, Mitgliedsantrag gibt es leider nicht mehr. Wissen Sie, wir waren in den Anfangsjahren nicht so gut mit der Dokumentation. Dann habe ich gesagt, ja, schicken Sie mir doch das, was Sie jetzt noch haben. Das macht unser Schriftführer alles nur handschriftlich. Habe ich gesagt, schicken Sie mir das doch. Ach nee, nicht wirklich und da ist nichts gerichtsfest. Also das ist eine ganz, ganz komische Nummer. Klar ist, Harald Burkhardt hat gleich auch wieder seinen Medienanwalt eingeschaltet. Das ist die Kanzlei Ralf Höcker, die ja auch bekannt ist. Also die hat schon Leute von Kachelmann bis niederländisches Königspaar bis AfD und Erdogan vertreten und die sind halt auch immer relativ robust unterwegs, sagen dann ganz schnell, das ist alles falsch und da dürfen sie auf keinen Fall drüber berichten, weil das nicht stimmt.
Jetzt reden wir ja darüber nicht, weil diese Geschichte so skurril ist und man sich ja gerne das Maul zerreißt über Leute, gerade auch über Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern weil das Ganze natürlich eine Relevanz hat. Es wäre ja völlig egal, wäre der Mann vielleicht früher mal Mitglied der Grünen gewesen oder der SPD, wäre das kein Thema. Aber es
und ehrlich gesagt, vielleicht muss man ja auch sagen, selbst wenn er mal Mitglied der AfD gewesen wäre und er hätte gesagt, oh Gott, das war eine Jugendsünde und ich habe gemerkt, ich bin da völlig falsch, müsste die CDU auch mit leben können.
Genau, aber es hat eben eine gewisse Relevanz, eine politische heutzutage, denn hätte er das verschwiegen, wäre es auf jeden Fall ein Problem, glaube ich, für seine Partei.
Wäre, weil man muss das eigentlich angeben, wobei ich mich da auch in der Partei umgehört habe und die haben gesagt, naja, also wenn der dann irgendwie 2018 oder wann in die CDU eingetreten ist und hätte da verschwiegen, dass er gleichzeitig vor allem auch noch irgendwo anders Parteimitglied gewesen wäre, ja, Problem, aber ist nur auch wieder 6 Jahre her. Also die würden da jetzt, glaube ich, deswegen ihn nicht aus der Partei schmeißen können.
Ja, aber es ist natürlich deswegen relevant, weil wir gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diese Verbindung zwischen Menschen in der CDU und der AfD berichtet haben. Das, was jetzt hier gerade mit Herrn Burkhardt passiert, ist allerdings nicht auf einer Ebene mit dem, was zum Beispiel um den Berliner Ex-Senator Peter Kurt passiert ist, der ja in seiner Wohnung diese Zusammentreffen organisiert hat, wo neben Mitgliedern der AfD, übrigens auch Mitglieder der CDU, aber eben auch bekannte Rechtsextreme dabei gewesen sind. Das erreicht nicht das gleiche Level hier, oder?
Also da müssen wir, glaube ich, schon ziemlich klar sein. Also erstens haben wir keinen wirklich festen Beleg dafür, dass das stimmt. dass er angeblich mal AfD-Mitglied war. Also wie gesagt, ich hätte da gerne was gehabt aus Baden-Baden-Rastatt, aber da ist eben nichts gekommen. Und natürlich ist das was anderes, ob ich wie Peter Kurt, was ja im Raum steht, und da wurden auch Belege gezeigt, Überweisungen und so, ob ich Projekte der identitären Bewegung finanziert habe, damit die Rückzugsräume haben, wo sie sich treffen können. Und ob ich tatsächlich bekannte rechtsextreme Neonazis zu mir auf die Terrasse einlade. Also das sind schon, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Aber wie gesagt, Harald Burkhardt kannte Peter Kurt. Die stammen aus dem gleichen Ortsverband der CDU in Pankow. Und die haben auch zusammen gefeiert, das kann man auch nachsehen. Es erzählen mir auch heute noch Leute, die seien weiterhin in Kontakt. Ich kann das nicht überprüfen. Harald Burkhardt ist auch nicht mehr zu erreichen, der redet nur noch über seinen Anwalt. Aber also da muss man, glaube ich, schon sagen, wir reden da im Moment über Dinge, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden.
Und vor allem hat das ja auch, wir haben eingangs darüber gesprochen, etwas mit der Beziehung zwischen Herrn Burkhardt und der Jungen Union und der CDU insgesamt zu tun. Also hier wird offensichtlich auch ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen im Politischen, oder?
Also das ist ganz klar, zum Beispiel was diese Geschichte angeht, dass da Anfang Januar dann im Zuge dieser Peter-Kurt-Affäre auf einmal diese alten Posts von 2020 kamen, also dieses Filmplakat Merkel, Hitler und so weiter. Da sagen mir manche hier ganz klar, das hatte jemand in der Schublade liegen. Das ist wirklich eine Geschichte, wenn man da anfängt, sich umzuhören, dann bekommt man so viele unangenehme Geschichten erzählt, so viele Verdächtigungen auf die Ohren gehauen. Das ist keine schöne Sache.
Keine Werbung für den Eintritt in irgendeine Partei. Dabei wollen die Parteien ja eigentlich, dass man bei ihnen eintritt und Politik mit ihnen macht. Aber sowas gehört dann offensichtlich auch dazu, dass man sich besser keine Feinde schafft, weil die sammeln dann über einen.
Das tun sie, glaube ich. Naja, ich meine, wir gucken mal, wie es ausgeht. Die CDU und Harald Burkhardt streiten sich ja seit letztem Sommer vor Gericht, was jetzt nun war mit dieser Wahl. Es gibt so ein bisschen die Hoffnung, also vor Parteischiedsgerichten gibt es so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht jetzt bis zum Sommer dann mal endgültig entschieden ist vom Bundesschiedsgericht. Mal gucken, ob es so weit kommt.
Sonst hört man immer nur was über die Jugendorganisationen anderer Parteien. Jetzt ist mal die Junge Union mit dabei. Sie wären, glaube ich, gerne mit einer weniger possenhaften Geschichte in den Medien, aber so ist es nun einmal. Dann, Sabine, danke dir. Du bleibst natürlich weiter ganz nah dran an dieser Geschichte und lässt uns immer wissen, wenn wir sollen ihn nicht handeln, Harry. Harald Burkhardt, ein neues Fitness. Foto postet.
Wir sagen einfach, ich bleibe ganz nah dran am Sixpack.
Mach das für uns. Danke dir.
Bis denn.
Zum Abschluss noch der Podcast-Tipp, passend zur China-Reise des Bundeskanzlers Olaf Scholz an diesem Wochenende. Welt macht China, unser ARD-Experten-Podcast zur chinesischen Politik, zur Wirtschaft und Gesellschaft des riesigen Landes. All die Themen, die Scholz mit den Mächtigen in Peking ansprechen soll, Menschenrechte, freier Handel, militärische Aggression gegen Taiwan, all das hat auch das Team von Welt macht China schon diskutiert. Super China-Vorbereitung also, auch für lange Flüge in Regierungsmaschinen geeignet. Zu finden ist der Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Falls Sie uns mögen, ich hätte noch eine Bitte an Sie. Geben Sie uns gerne Ihre Stimme beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Wir treten an in der Kategorie Beste Information auf der Webseite deutscher-podcastpreis.de. Dort können Sie abstimmen. Einfach die Kategorie Beste Information auswählen und Spreepolitik suchen und dann natürlich für uns die Stimme abgeben. Das würde uns hier im Team wahnsinnig freuen. Sie haben übrigens 5 Stimmen beim Deutschen Podcastpreis, Sie können also noch andere Podcasts unterstützen. Besten Dank für diese Woche bei der Spreepolitik, sagt Sebastian Schöbel.